Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, meine Herren Vorsitzenden. Ich bedanke mich insofern für die Möglichkeit, einen solchen Vortrag zu halten, weil es vor allem mir einmal die Möglichkeit gegeben hat, über dieses Thema zu reflektieren. Wie ich überhaupt meine, dass man bei Vorträgen, die man hält, einmal prinzipiell selbst am Anfang am meisten dabei lernt und erst schrittweise dann das, was sich in einem gefestigt hat, würde mal sagen, wagt mitzuteilen. Also was bedeuten für mich Betreuung und Nachsorge? Ich habe die für mich bedeutenden Teile dieser beiden Worte auf Rot geschrieben. Das hat mit Treue zum Patienten zu tun und mit Sorge um den Patienten. Ich werde Ihnen im Folgenden wenig über Kurven und Ergebnisse berichten. Das werden andere machen und wir werden das wissenschaftlich fundiert abhandeln. Ich werde diesmal einen ganz anderen Vortrag halten. Und da stelle ich im ersten Bild einmal mich selbst in den Mittelpunkt und sehe mit dem einen Auge mich selbst als Patienten und mit dem anderen Auge mich selbst als Arzt. Und ich stelle mir dabei die Frage, wie würde ich eigentlich durch die Erfahrung einer schweren Krankheit geleitet werden wollen? Wie viel möchte ich eigentlich? Wie gerne und wie oft und wie häufig möchte ich denn, dass mir als Patient zugehört wird? Wie dringlich möchte ich, dass auf meine Fragen eingegangen wird? Ich werde also nicht sprechen über die Notwendigkeit des Knochenscans im dritten Jahr oder der CT im neunten Jahr. Das ist etwas, was aus berufenem Munde dann schließlich abgehandelt wird, sondern worüber ich reflektieren möchte, ist, wie glaube ich aus meiner Sicht, wenn ich beide Aspekte den Patientinnen, und darum geht es heute, den Patientinnen und den ärztlichen Blickpunkt sehe, wie möchte ich eigentlich behandelt werden? Wovon würde ich meinen, würde ich als Patient am meisten profitieren? Ich habe in diesem Zusammenhang die ESCO Core Issues Ihnen mitgebracht, sind im JCO 2006 publiziert. ESCO ist die American Society for Clinical Oncology und die haben letztendlich 5 Punkte zu ihren Core Issues ernannt. Verpflichtung, ich lese sie mit Ihnen, Verpflichtung zur Sorge, Care, ja, und zum Wohlergehen bei der Behandlung von Krebspatientinnen. Alles, was ich sage, ist natürlich geschlechtsneutral. Streben nach Integrität und Vertrauen in allen Aspekten. Vertrauen und Betreuung ist ein Wortstamm, Sie wissen das. Sicherstellung der Exzellenz in der Pflege aller Patientinnen und Patienten. Verpflichtung zur Innovation, darüber wollen wir heute nicht sprechen, in der Wissenschaft und der Ausführung der Behandlung und Sicherstellung von professioneller Vielfalt und multidisziplinärer Betreuung, Sorge um den Krebspatienten. Also Verpflichtung um die Sorge, die kann nicht nur darauf beschränkt sein, dass man sich sorgt um jemanden, nicht in Form von Ängstlichkeit, sondern Anteil nimmt, Mitgefühl mit demjenigen hat, der nun erkrankt wird, sondern das kann sich nicht nur auf die unmittelbare Primärbehandlung beziehen, sondern wahrscheinlich, ich werde darauf später noch zurückkommen, auf einen wesentlich längeren Zeitraum. Die Integrität ist etwas, was ein Patient oder was wir haben und was eigentlich ein gemeinsames Ganzes sein soll. Sie haben wieder hier das Vertrauen in den originalen ESCO Core Issues, das Vertrauen in allen Aspekten. Die Nachsorge hat sich letztendlich, würde ich sagen, mal von medizinischer Seite, von rein medizinischer Seite aus gesehen, ja dazu verschrieben, etwas früh zu erkennen, was mit dieser Krebserkrankung in Zusammenhang steht. Also entweder eine Neuerkrankung früh zu erkennen in der betroffenen, der kontralateralen Brust, ein lokoregionales Rezidiv früh zu erkennen und Metastasen früh zu erkennen. Das ist der medizinische Aspekt. Und es ist nach wie vor, würde ich einmal sagen, wissenschaftlich offen, ob dieses Früh gleichbedeutend ist mit höherer Heilungschance und besserer Lebensqualität. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir behandeln immer früher. Wir behandeln immer selektiver. Wir behandeln Patienten mit einem 1 cm großen Mammakarzinom mit Chemotherapie, wenn dieses aggressiv ist, noch dazu mit einem Antikörper, wenn HER2-neu überexprimiert wird. Wenn wir also sagen, ich will früh entdecken und will auch früh nachbehandeln, so impliziert das für mich, dass das nicht nur auf die primäre Erkrankung sich bezieht, sondern natürlich auch auf die frühe Entdeckung einer Metastase, auf der frühen Entdeckung eines lokoregionalen Rezidivs. Wobei ich Ihnen natürlich konzidiere, dass das natürlich ein deduktiver Schluss ist. Also natürlich wollen wir im Rahmen der Nachbehandlung letztendlich unsere Therapiekomplikationen, unsere Therapienebenwirkungen erfassen von der Chemotherapie, von der Radiotherapie, von der endokrinen Therapie und natürlich auch vom lokalen Verfahren. All das hat Nebenwirkungen, all das hat Folgewirkungen, die manches Mal ganz einfach beträchtlich sein können. Ich möchte darauf nicht eingehen. Ich möchte auch vielleicht zu einem weiteren Punkt kommen. Wir behandeln heute Patientinnen 10, 15, es ist in Diskussion, es gibt eine Studie in den Vereinigten Staaten, bis 15 Jahre insgesamt. Und das heißt, wir müssen ja auch eine solche Langzeittherapie letztendlich monetieren. Und das fehlt meiner Ansicht nach, diese Monetierung, ob denn ein Patient wirklich willens ist, diese Langzeittherapie zu erhalten und ob das überhaupt in dieser Situation für den Patienten etwas Gutes ist, das fällt natürlich auch letztendlich unter Nachsorge. Ich glaube auch, dass die Nachfolge letztendlich ermöglicht, dass wir medizinische Ratschläge im Zusammenhang mit der Grundkrankheit geben. Zum Beispiel bezüglich der Schwangerschaft, der genetischen Beratung. Aber natürlich auch, das ist ein Punkt, den der Kollege Steger immer sehr klar ins Treffen führt, natürlich auch bezüglich internistischer Fragestellungen. Diabetes, Blutdruck, Hochdruck und ich weiß es nicht welche Dinge, die im Rahmen einer Sicht eines gesamten Patienten ja natürlich ins Auge springen. Und natürlich auch neurologische Symptome, die unter Umständen sogar der Familie ein wenig entgehen und die wir aufgrund der ganz einfach der klinischen Erfahrung leichter entdecken. Und ich denke hier zum Beispiel an den Parkinson, der immer besser behandelt wird und auch natürlich an die Demenz. Für mich ist ganz abgesehen und unabhängig von diesen medizinischen oder würde sagen, medizinisch orientierten Punkten, die ich Ihnen geschildert habe, die psychische Unterstützung in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung per se, in der Auseinandersetzung mit der postoperativen Therapie und da benötigen Patientinnen und Patienten ganz einfach Begleitung. Es ist nicht so, meines Erachtens, obwohl das schlecht untersucht wird und manches, was ich jetzt erzähle, ist schlecht untersucht, dass es ganz einfach nicht gleichgültig ist, in welcher Art und Weise ein Patient und eine Patientin eine Therapie in sich aufnimmt. Das ist ein großer Unterschied und wir wissen das aus vielen anderen in unserem Leben trivialen Situationen, dass es ganz einfach auf die Intention kommt, in der wir bestimmte Dinge tun, in der wir bestimmte Dinge geschehen lassen. Es ist nicht gleichgültig, in welcher Situation wir uns mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Und es ist natürlich auch nicht gleichgültig, in welcher Art und Weise wir uns zum Zeitpunkt der Radiotherapie, die Frau Professor Schratter macht da außerordentlich interessante Untersuchungen, und zum Beispiel im Bereich der Chemotherapie uns auf diese Therapie einstellen. Wir sind ganz einfach Menschen, die nicht nur aus einem Körper bestehen. Und ich glaube auch, dass wir im Rahmen dieser psychischen Unterstützung auf bestimmte spezifische Symptome eingehen, die wieder schlecht fassbar sind, schlecht untersucht sind und eigentlich für Patientinnen und Patienten ein sehr großes Problem darstellen. Zum Beispiel Kraftlosigkeit. Ja, was bedeutet überhaupt Kraftlosigkeit? Man könnte einen ganzen Tag darüber sprechen. Kraftlosigkeit kann man sagen, ja, das ist die Anämie und die behandeln wir geschwind. Und dann, vielleicht hat der Patient noch eine Herzinsuffizienz oder hat eine COPD, und dann, wer weiß es? Wer weiß es, was Kraftlosigkeit bedeutet? Energielosigkeit. Das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Müdigkeit. Dann kommt die Angst. Die Angst ist meiner Ansicht nach nicht nur etwas, wo wir sagen, naja, da haben wir eh unsere Antidepressiva und dann fertig. Dauer des Gesprächs 10 Sekunden. Mangelnde Lebensfreude. Wenn ich ganz einfach einen Patienten orientiere, damit dass seine Lebensfreude etwas ganz Wesentliches ist und dass wir diese Lebensfreude auch unterstützen müssen, wird dann natürlich eine von uns verordnete oder empfohlene, würde ich einmal sagen, Therapie ganz einfach besser vertragen. Es geht hier bei Patientinnen und Brustkrebs natürlich um den Körper dieser Patientin, um das Gefühl in ihrer Weiblichkeit und natürlich auch in ihrem Körpergefühl. Also die mentale, gefühlsmäßige, emotionale und auch natürlich spirituelle Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung im Rahmen der Krankheit als Chance, als Weg, als Öffnung ist etwas sehr Wesentliches. Das habe ja nicht ich jetzt erfunden. Ich stelle mich nur einmal hin und sage es halt und nenne diese Dinge beim Namen. Wesentliche Leute wie Frankl oder wie bedeutendste Menschen des wahrscheinlich zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert, haben sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ich sehe es als eine sehr große Aufgabe meines medizinischen Weges an, dass ich ganz einfach versuche, eine gewisse Bewusstheit in dieser Richtung zu betreiben. Bin weit davon entfernt, hier besonders viel zu wissen oder gerade weit davon entfernt, ein Experte darüber zu sein oder auf alles gar eine richtige oder eine klare Antwort zu haben. Aber ich versuche wenigstens in dieser Beziehung Fragen zu stellen und ich glaube, dass generell die Not von Patienten im Rahmen der Auseinandersetzung mit dieser Krankheit nach 1, 2, 3 oder 5 Jahren ganz einfach beträchtlich groß ist. Es ist nicht so, dass sich eine Patientin mit ihrem Mammakarzinom 6 Wochen auseinandersetzt und dann ist dieses Mammakarzinom vergessen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass in der Nachsorge es außerordentlich wichtig ist, die Beziehung zwischen Patientin und Arzt oder Ärztin ganz einfach zu festigen. Weil an wen soll sich ein Patient denn halten? Wem kann er denn vertrauen? Wer ist denn einem Patienten letztendlich auf dem Weg, sagen wir einmal, aus der Erkrankung wirklich treu als sein Arzt? Ich meine, wissen wir eigentlich, welches Privileg wir haben, dass wir in einem solchen Beruf tätig sein können? Also, Vertrauen, Respekt, gegenseitige Wertschätzung, Achtsamkeit, Sorgfalt, Zuneigung, Mitgefühl. Ehrenhaftigkeit in der Auseinandersetzung und das, meine Damen und Herren, eben über viele Jahre, weil dieser Prozess der Gesundwerdung nicht von heute auf morgen passiert und weil dieser Prozess ein langer ist. Zuwendung im Gespräch. Das Gespräch hat 2 Komponenten. Einer spricht und einer hört zu. Und es sollte um Himmels Willen nicht immer dasselbe sprechen. Und nicht immer dasselbe zuhören. Und der spricht, ist der Arzt. Ist kein Gespräch. Es wäre also sinnvoll, Partnerschaft zu lernen. Und dort, wo es gemacht wird, ist es wunderbar. Und der sich vielleicht hier ein bisschen wieder sieht, der kann es ab morgen anders machen. Ich sage nicht besser, sondern anders. Eine Kommunikation, die offene Kommunikation im Rahmen der Partnerschaft, sich niederzusetzen und sagen, wie geht es Ihnen eigentlich wirklich? Wirklich meine ich. Nicht so, was Sie sagen, na eh gut. Ja, es braucht Zeit, braucht auch Mut zur Auseinandersetzung, braucht Mut auch zur Wahrheit. Wahrheit ist überhaupt die Grundvoraussetzung für das Leben einer Partnerschaft. Das ist jetzt ein bisschen provokant, was ich hier draufgeschrieben habe. Nachsorge bei Patientinnen Mit Mammakarzinom meine ich, ermöglicht Zugang zu einer gescreenten und hochselektierten Gruppe. Das sind einmal Menschen, die sind erkrankt gewesen und sind jetzt offenbar wieder gesund. Und wir wissen ganz genau, dass ein Teil dieser Menschen, dieser Patientinnen, wieder erkrankt. Das heißt, wir brauchen natürlich in dieser Situation eine sehr individualisierte Betreuung für den Patienten. Auf der anderen Seite gibt es da auch einen ärztlichen Aspekt. Wir können und müssen meiner Ansicht nach von Patientinnen in der Nachsorge Wissen generieren. Wir müssen sehen, wie kann ich jetzt meine Nachsorge optimieren in vielerlei Hinsicht, um dem Patienten die Erreichung eines Gesundheitszustandes, hoffentlich für das weitere Leben, zu erleichtern oder überhaupt vielleicht sogar zu ermöglichen. Sie ist also eine Werbung auch für uns selbst. Ich glaube auch, ich habe das ein bisschen kryptisch geschrieben, es gibt uns auch einen Zugang zu neuen Überlegungen, zu Überlegungen in Erprobung. Wir wissen ganz einfach auf diesem Gebiet viel zu wenig, als dass wir uns ganz sicher sein können, was benötigt ein Patient wirklich in der Nachsorge und welche Konfliktsituationen vielleicht auf der einen Seite und welche Problematiken überhaupt führen denn dazu, dass ein Patient wieder erkrankt. Es ist ja nicht so, dass ein Patient, sagen wir einmal, 10 Patientinnen, Rezeptor positiv, HER2-neu positiv oder HER2-neu negativ, von denen erkranken 2. Obwohl sie genau dasselbe Tumorstadium, Alter, Lymphknotenstadium, ich weiß nicht was alles, haben. Und warum erkranken die beiden? Was haben die? Welche Voraussetzungen haben sie, dass sie diese Krankheit nicht überstehen? Wir wissen es nicht, aber wir sollten es wissen. Und ich meine nicht, dass es ausschließlich aufgrund von Faktoren, die wir durch die Molekularbiologie, die eben ganz einfach pumpt, und das ist auch toll, dass wir solche Informationen alleine durch die Molekularbiologie bekommen. Sondern es wird eine Reihe von anderen Aspekten, nämlich zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das nenne ich Zugang zu Überlegungen in Erprobung. Wir müssen uns ganz einfach damit auseinandersetzen. Und ich denke auch, dass man damit einen Zugang zur Evolution des Denkens bekommt. Die Problematik meiner Ansicht nach in der Medizin, wie sie sich derzeit darstellt, ist, dass sie ausschließlich, würde ich meinen, naturwissenschaftlich geprägt wird. Ich glaube, dass die Medizin den Zugang zur Wissenschaft, zur Geisteswissenschaft, völlig verloren hat. Ich halte das für ein großes Manko, nach meinem Dafürhalten. Weil ich glaube, dass wir uns ganz einfach dadurch automatisch limitieren. Wir müssen als Naturwissenschaftler arbeiten, nachweisen und denken. Und wir müssen als Geisteswissenschaftler uns ganz einfach Dinge eröffnen, die wir normalerweise durch unseren, sagen wir, durch unsere simplen Nachweismethoden eigentlich nicht evaluieren können. Es geht hier um das ganze Problem, ich bin sofort fertig, Herr Kollege Zielinski. Es geht hier um die Überlegungen von Netzwerken, von inneren Netzwerken, und es geht mir eigentlich auch um die Überlegungen von inneren Zusammenhängen. Natürlich gibt es eine Reihe von Kontraargumenten für die Nachsorge. Ich bin schon spät in der Zeit. Ich glaube, individualisierte Betreuung und all das ist sehr wichtig. Das ist mein letztes Diapositiv. Nur qualitätvolle Nachsorge ist eine gute Nachsorge. Sie braucht Zeit, sie braucht Expertise, Charisma, Empathie, Mitgefühl, eine persönlich ganzheitliche Sicht in der Sorge und eine Kontinuität. Und erst wenn in all diesen Punkten eine entsprechende Qualität gegeben ist, ist für mich Nachsorge sinnvoll. Dankeschön.